Blockade oder Bündnis? Wohin steuert das deutsch-polnische Verhältnis unter Karol Nawrocki? Nächsten Mittwoch zieht ein neuer Hausherr in den Warschauer Präsidentenpalast ein. Auf den Konservativen Andrzej Duda folgt mit Karol Nawrocki wieder ein Konservativer. Der Spielraum der proeuropäischen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk dürfte dann noch enger werden, denn Nawrocki will sie behindern, wo es geht. Sein offenkundiges Ziel, der Sieg der nationalkonservativen PiS, der er nahesteht bei der Parlamentswahl in 2 Jahren. Auch außenpolitisch wird sich das niederschlagen. Aus seiner antideutschen Haltung etwa hat Nawrocki nie einen Hehl gemacht. Was heißt das für das künftige Verhältnis zwischen Berlin und Warschau? Der CDU-Politiker Knut Abraham ist Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit und kennt Polen aus seiner Zeit als Gesandter und ständiger Vertreter des Botschafters an der deutschen Botschaft in Warschau. Guten Tag, Herr Abraham.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Sie kennen Polen sehr gut, auch schon vor Ihrer Zeit als Gesandter. War Karol Nawrocki Ihnen vor seiner Wahl zum Präsidenten ein Begriff?
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Er hatte eine wichtige Funktion bei einer Art staatlichem historischen Institut, war insofern als Name bekannt, aber eine politische Rolle im Sinne, dass er ein Abgeordnetenmandat oder eine Regierungsfunktion oder so übernommen hätte. Nein. Insofern ist er auch für uns ein relativ unbeschriebenes Blatt.
Nun ist Karol Nawrocki nationalkonservativ, macht er ja überhaupt keinen Hehl draus. Er ist auch antieuropäisch und er ist antideutsch, auch daraus macht er keinen Hehl. Wird seine Präsidentschaft zur Belastungsprobe zum Verhältnis zwischen Berlin und Warschau?
Wir müssen das auf jeden Fall klug angehen. Und klug bedeutet in dem Zusammenhang, wir müssen pragmatisch vorgehen. Polen und Deutschland haben eine ganze Reihe gemeinsamer Interessen, wo es auf die Temperatur der Beziehungen so stark nicht ankommt. Es ist zum einen so, dass wir zentrale Partner gemeinsam mit Frankreich, zentrale Partner in der Europäischen Union sind. Mit ähnlicher Herausforderung in der Mitte Europas. Die polnische Wirtschaft, genau wie die deutsche Wirtschaft, hängt existenziell von dem politischen Rahmen und dem wirtschaftlichen Rahmen der Europäischen Union ab. Und insofern gibt es ja, es gibt brüsselkritische Töne, würde ich präzisieren wollen, brüsselkritische Töne, aber um Europa und die Zuwendung hin zu Europa und zur EU würde ich mir keine Sorgen machen, denn Europa war das Ziel, das Polen nach all den dunklen Jahrzehnten erst des Krieges, der deutschen Besatzung und dann auch des Kommunismus sich gesehnt hat und dahin gearbeitet hat. Und jetzt ist es ein blühendes Land in der Europäischen Union. Das weiß auch der neue Präsident. Gleichzeitig die zweite Konstante, NATO-Mitgliedschaft, bleibt entscheidend für Polen und auch die Unterstützung der Ukraine. Also da müssen wir eben pragmatisch rangehen und wirklich testen, wie weit die Kooperationsbereitschaft ist. Ich glaube, dass sie dann in der Realität sehr viel größer ist aufgrund der starken gemeinsamen Interessenlage beider Länder.
Blicken wir nochmal auf das bilaterale Verhältnis. Sie haben jetzt bereits den Begriff Besatzung, nämlich die Besatzung durch die Nationalsozialisten. Und das ist etwas, was für die Polen, gerade jetzt natürlich, rund um den Jahrestag des Warschauer Aufstands auch eine große Rolle immer noch spielt. Und nun hat Karol Nawrocki schon vor seinem Amtsantritt Reparationsforderungen an Deutschland bekräftigt, die ja schon lange im Raum stehen. Entschädigung für polnische Opfer der NS-Herrschaft. Wie sollte die Bundesregierung darauf reagieren?
Ich glaube, das Klügste ist, mit einfühlsamer Klarheit zu reagieren. Und damit meine ich, dass wir deutlich sagen müssen, dass die Frage von Kriegsreparationen rechtlich ein abgeschlossenes Kapitel ist. Gleichzeitig, und Sie haben es ja gerade angesprochen, ist die deutsch-polnische Geschichte in den letzten Jahrzehnten eine so dramatische, dass wir eben einfühlsam damit umgehen müssen. Und das bedeutet, dass wir uns Zeichen und Engagement überlegen müssen, wie wir zwar nicht irgendwelche Schecks ausstellen, aber die deutsche Verantwortung für die Sicherheit Polens etwa dokumentieren und gleichzeitig die deutsche Verantwortung für die noch lebenden Opfer.
Die Sicherheit Polens, ich denke, das ist aber von vielen Bürgerinnen und Bürgern Polens vielleicht doch etwas zu weit weg von der eigenen Person. Warum nicht doch so eine humanitäre Geste gegenüber den ja doch nun hochbetagten und eigentlich auch nur noch wenigen Opfern, überlebenden Opfern der NS-Herrschaft in Polen?
Ich bin sicher, dass die Diskussion und das Ergebnis sich dann in eine Richtung bewegen wird, die Sie gerade beschrieben haben. Es sind nach Zahlen, die mir vorliegen, etwa 60.000 Personen, die selber noch ein schlimmes Kriegsschicksal eben erlitten haben, hochbetagt. Insofern ist auch die Zeit ein Kriterium. Und eine humanitäre Geste diesen Menschen gegenüber wäre etwas, was ich auch als Polenbeauftragter unbedingt unterstützen würde. Es ist so, wir Deutsche müssen uns das überlegen. Das ist keine Verhandlungssituation, sondern wir müssen zeigen, dass wir das Leid der Menschen sehen, anerkennen. Das haben auch viele Bundesregierungen, auch vor der jetzigen, immer wieder getan. Denn die Bedeutung der Geschichte für die einzelne Polin, den einzelnen Polen, ist in der Tat persönlich gegeben, familiär gegeben, aber auch in der Existenz des Staates gegeben. Denn der Überfall durch Deutschland war ein so brutales und so fürchterliches Ereignis, dass es eben nicht durch Zeitverzug einfach geht. Gleichzeitig die Enttäuschung darüber, dass die damaligen Westmächte Großbritannien und Frankreich nicht zur Hilfe gekommen sind. Und im ganz Besonderen, und das ist auch ein Teil der Schwierigkeiten zwischen beiden Ländern, das Zusammengehen von Hitler-Deutschland und der Sowjetunion und der Teilung des Landes. Deswegen sehr sensibel gegenüber deutschen Gesten deutscher Politik und deswegen ganz klar meine Erwartung, dass wir in Richtung einer humanitären Geste gehen müssen und auch wollen müssen.
Wollen müssen. Das gilt aber sicherlich auch für die Umsetzung des Mahnmals für die Opfer des deutschen Angriffskriegs und der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft in Polen hier in Berlin und auch für das lange geplante deutsch-polnische Haus. Das lässt schon lange auf sich warten. Warum geht das nicht voran?
Also ich bin da ganz optimistisch, denn wir haben gerade vor 2 Wochen das vorläufige Denkmal an dem aus meiner Sicht endgültigen Standort gleich neben dem Bundeskanzleramt am Standort der ehemaligen Krolloper einweihen können. Mit der polnischen Kulturministerin, mit Kulturstaatsminister Weimar, mit dem regierenden Bürgermeister, mit dem polnischen Botschafter. Also da ist ein ganz wichtiger Schritt gegangen. Es ist ein würdiger Platz, eine schöne Anlage, ein großer Stein mit einer treffenden Aufschrift. Also hier ist sichtbar der Wille Deutschlands, der polnischen Opfer im Herzen Berlins zu gedenken. Das ist ein großer Fortschritt und die Realisierung des endgültigen Denkmals an dieser Stelle ist die Aufgabe der nächsten Monate. Das ist im politischen Leben eine kurze Frist. Ich sage der nächsten Monate. Hier ist der Deutsche Bundestag gefragt. Und auch die Bundesregierung, insbesondere der Staatsminister für Kultur und Medien, dass wir die nächsten Schritte gehen hin zu einem endgültigen Denkmal. Das Ganze ist deswegen so schwierig, weil wir Deutsche uns schwer tun mit der Erinnerungskultur. Polen hat eine ganz lebendige, offensichtliche Erinnerungskultur in mannigfaltiger Hinsicht. Sei es an kulturelle Größen, historische Ereignisse. Wenn Sie durch die Straßen unseres Nachbarlandes gehen, sehen Sie Denkmäler. Das gibt es auch in Deutschland, aber unsere Herangehensweise ist technisch schwieriger und politisch ideologischer. Ich sage meinen polnischen Kollegen und Freunden, Wir haben es in 35 Jahren nicht geschafft, ein Denkmal für die deutsche Einheit zu bauen. Das ist unvorstellbar, beschreibt aber die Schwierigkeiten in Deutschland heute, solche Projekte anzugehen. Ähnliches mit dem großen Transformationszentrum, was in Halle gebaut werden soll. Also es gibt da ganz viele. Und dennoch, ich bin positiv, weil einfach dieses vorläufige Denkmal im Tiergarten in genau die richtige Richtung zeigt. Das ist würdig und da müssen wir aufbauen. Gleichzeitig ist klar, es wird immer Kritik geben. Aber wir müssen das Bestmögliche aus unserer Sicht tun, um das Gedenken zu zeigen. Und das ist wiederum eine deutsche Angelegenheit und weniger eine polnische.
Herr Abraham, Sie sind gelernter Diplomat. Wie würden Sie eigentlich das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau aktuell charakterisieren?
Also ich würde sagen, unser bilaterales Verhältnis befindet sich in Normaltemperatur. Das soll sagen, dass wir eine exzellente Zusammenarbeit auf allen Gebieten haben. Nehmen Sie die Wirtschaft, und ich biege jetzt nicht in Daten ab, aber Polen ist, was kaum bewusst ist bei uns, ist der fünftgrößte Wirtschaftspartner Deutschlands. Das ist ein modernes, gut organisiertes Land von hoher Dynamik und Flexibilität, was in Infrastrukturfragen uns weit voraus ist. Also wenn ich von Deutschland nach Polen oder umgekehrt fahre, dann brauche ich keinen Navigator und ich brauche auch keine Landkarte. Da, wo es keine Netzabdeckung gibt, da ist Deutschland. Und insofern
Wo die Züge leider auch verspätet kommen, da ist auch Deutschland, nicht Polen.
Absolut wichtiges Thema Bahninfrastruktur. Aber ich wollte zurück zu den Beziehungen. Sie sind sehr, sehr professionell, aber es gibt eben gewisse Belastungen, die wir auch schon angesprochen haben und an denen gearbeitet werden muss. Die beiden Regierungen werden sicherlich in naher Zukunft auch zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung, das nennt sich Regierungskonsultationen, zusammenkommen. Also das läuft alles, aber es ist eine stete Arbeit. Und für mich als deutscher Koordinator, als deutscher Beauftragter geht das eben auch stark in die Zivilgesellschaft, in die grenznahen Bereiche. Denn es ist leider eines festzustellen in Deutschland, wenn es um Polen geht. Die Kenntnis um unser Nachbarland ist nicht allzu groß. Und insbesondere die Kenntnis um die Geschichte des Landes. Und da gibt es viel aufzuholen. Es gibt ein enormes Interesse. Wir haben Hunderte an zivilgesellschaftlichen Institutionen, Städtepartnerschaften, Schulpartnerschaften, Kirchen und so weiter und so weiter. Also das lebt und sorgt dafür, dass die Temperatur der Beziehungen nicht unter das Normalmaß absinkt. Aber es ist noch viel zu tun, um die Wassertemperatur zu erhöhen.
Um die Wassertemperatur zu erhöhen, Ihr polnischer Kollege, der ehemalige polnische Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter, der hat vor einiger Zeit von einem Verhältnis im Wartemodus gesprochen. Also da ging es gar nicht um Temperaturen, sondern um Bewegung. Das war noch zu Ampelzeiten. Könnten Friedrich Merz und Donald Tusk denn das noch ändern?
Ja, auf jeden Fall. Die beiden haben ja wichtige Zeichen gesetzt. Zeiten der Ampelregierung waren natürlich vor allen Dingen geprägt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die, um es vorsichtig zu sagen, nicht optimale Startphase, wie Deutschland auf den Krieg reagiert hat. Wir haben da eine Menge Vertrauen verloren und stehen in Polen und in ganz Mitteleuropa unter einem Generalverdacht, irgendwie heimlich doch gerne mit den Russen Geschäfte machen zu wollen. Das ist für das deutsch-polnische Verhältnis Gift. Friedrich Merz hat das natürlich erkannt und hat sofort, und das ist nicht die Freundlichkeit eines CDU-Politikers, sondern wenn Sie sehen, dass Friedrich Merz noch am Tag nach seiner Wahl nach Paris und Warschau gefahren ist, Um klarzumachen, Deutschlands Position in Mitteleuropa steht auf zwei Partnerschaftsbeinen. Eins im Westen, das ist in erster Linie Frankreich, vergessen wir die anderen auch nicht, aber in erster Linie Frankreich. Und im Osten ist es in erster Linie Polen. Das hat er sehr deutlich gemacht und das auch weiter untermauert, indem auch Donald Tusk, wie selbstverständlich, und das meine ich auch so selbstverständlich, auf der gemeinsamen Reise von Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz und eben Donald Tusk nach Kiew Teil dieser westlichen Führungsgruppe war. Und ich glaube, dieser Punkt ist erreicht, dass wir Polen aus dem Blick eines sich doch sehr prächtig entwickelt habenden ex-kommunistischen Staates sehen als Führungspartner in Europa. Und so möchte Polen auch wahrgenommen werden. Und so sollten wir unser Nachbarland auch in unserem eigenen Interesse wahrnehmen.
Sie haben gerade die EU erwähnt. Da sollte man vielleicht auch sagen, dass die EU vor allem für Freizügigkeit für die Polen steht und dass sie das sehr hoch schätzen.
Ja.
Und dass das einer der Gründe ist, warum sie auch immer wieder sagen, wir bauen dieses Bollwerk an der Grenze zu Belarus, an der EU-Außengrenze und erwarten jetzt mehr Unterstützung aus Brüssel und auch aus Deutschland. Also migrationspolitisch scheint Berlin sich da ja inzwischen auch auf Warschaus Linie zuzubewegen. Aber nimmt das denn den Rechtspopulisten in Polen den Wind aus den Segeln?
Das kann ich leider nicht bestätigen. Denn mit dem Thema Migration wird in Polen, aber auch in Deutschland auf emotionaler Ebene gearbeitet, werden Sorge, Ängste, Befürchtungen von Menschen geschürt, ohne dass sie den Tatsachen entsprechen. Das ist etwa jetzt ganz konkret im deutsch-polnischen Grenzbereich etwa so, dass dort von interessierter Seite mit Zahlen gearbeitet wird über angebliche deutsche Zurückweisungen, die einfach falsch sind. Das sind falsche Zahlen, die durch nichts bewiesen sind, aber den Menschen eben schrecklich Angst machen. Ich bin deswegen dafür, und das ist so wichtig, dass man gemeinsam operiert. Deswegen war es gut, dass Alexander Dobrindt als Innenminister vor ein paar Tagen an der belarussisch-polnischen Grenze war, um zu zeigen, dass diese Grenze eben nicht nur eine polnische Außengrenze ist, sondern in einem übertragenen Sinne auch unsere Außengrenze und wir ein genauso großes Interesse an dem Schutz dieser Grenze haben wie Polen. Das bedeutet auch, das hat der Bundeskanzler ja auch in mehreren Statements klar gesagt, dass die Binnengrenzkontrollen, die wir an Oder und Neiße haben, einen vorläufigen Charakter haben. Und das ist eben nochmal der Hinweis auf die Wirtschaft, auch für diese Punkte ganz wesentlich. Aber gegen die Rechtspopulisten in beiden Ländern hilft nur eine klare, überzeugende, proeuropäische Haltung.
Die hatte ja eigentlich dafür gesorgt, dass Donald Tusk 2023 mit seiner Koalition die Wahlen damals gewonnen hat. Er galt als Vorbild dafür, wie man den Rechtspopulisten die Macht wieder abnehmen kann. Und nun, er hatte natürlich darauf gesetzt, dass ein anderer Kandidat, nämlich einer seiner Koalition, jetzt Präsident wird. Jetzt hat er es mit Karol Nawrocki aber zu tun. Muss man da nicht auch außerhalb Polens dann den Schluss ziehen, dass ein weltoffenes, tolerantes Polen ein Traum bleibt?
Also wenn Sie durch die Straßen von Warschau gehen, wenn Sie durch die Straßen von Breslau gehen und anderen Städten, dann erleben Sie ein unglaublich weltoffenes, freundliches, auch den Gästen zugewandtes Land. Ich glaube nicht, dass Polen Gefahr läuft, seinen zutiefst positiven europäischen Charakter zu verlieren. Aber es zeigt natürlich der Regierungswechsel 2023 und auch jetzt die bevorstehenden und gegebenen Schwierigkeiten, wie tief die politischen Gräben sind. Und das sind Vorgänge, die über Polen hinaus Bedeutung haben. Nun wird aber für die polnische Politik der Bruch nicht so stark sein. Denn es ist ja so, dass mit Andrzej Duda in wenigen Tagen, am 6. August, ein Präsident das Präsidentenamt verlassen wird, der auch ein Peace-Politiker, stellvertretender Justizminister, also immerhin in Regierungsfunktion, anders als Herr Nawrocki, war, der 10 Jahre Staatspräsident Polens war, also in dem Geflecht und in den Strömungen, die es halt in Warschau und dem ganzen Land gibt. Und es hat sich gezeigt, dass hier eben keine besondere Wärme entstanden war, aber am Ende doch ein pragmatisches Miteinander möglich war. Und insofern können wir als Nachbarn, als Beobachter erwarten, dass der Pragmatismus in einigen Fragen zumindest auch, auch Oberhand behält. Schwieriger wird es, und das gilt es genau zu beobachten, um eben daraus die Schlüsse auch in anderen Konstellationen zu führen, wenn Sie die Reform des Justizsystems, wenn Sie die Entwicklung in den Medien nehmen. Das ist schwierig. Einmal umgesetzte Veränderungen mit rechtsstaatlichen und demokratischen Mitteln wieder rückgängig zu machen.
Ja, insbesondere dann, wenn ein Präsident blockiert, so wie Nawrocki das ja auch weiterhin will. Denn das ist natürlich auch ein Anliegen, das nicht nur vielen Polen, sondern auch der EU am Herzen liegt. Donald Tusk wollte Polen zurückführen zu einem liberalen Rechtsstaat und hat darauf sozusagen sogar Vorschusslorbeeren bekommen, hat Gelder zurückgezahlt bekommen. Und er ist gescheitert an der Blockade des aktuellen Präsidenten, muss mit einer Blockade des Kommenden rechnen. Kann Europa einer solchen Blockade überhaupt etwas entgegensetzen?
Also es darf keine Kompromisse in den europäischen Werten und in Konditionen für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten geben, sondern da gelten die Standards, die für alle gelten, von Ungarn bis Irland. Und das gilt auch für wer immer Mitgliedstaat arbeitet. Ich glaube, dass wir doch, und zum dritten Mal das Wort Pragmatismus zu nehmen, erleben werden und sehen werden, dass auch der neue Staatspräsident sich einfügen wird. Gleichzeitig steht der nächste Sejm-Wahlkampf unmittelbar bevor. Sie haben gesehen, dass es eine Kabinettsumbildung gegeben hat in der vergangenen Woche. Das ist schon ein Schritt in Richtung Wahlkampf. Sie haben gesehen, dass Donald Tusk die Vertrauensfrage gestellt hat im Sejm unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen, um Rückenwind zu bekommen für seine Regierung. Also wir sind da schon in einer Wahlkampfsituation. Als Deutsche müssen wir gegenüber Polen in dieser schwierigen innenpolitischen Lage dort eines tun: uns so wenig wie möglich in innere polnische Dinge einzumischen. Das ist gar keine gute Idee, wenn gebetene oder ungebetene Ratschläge aus Deutschland kommen. Und deswegen, das zeigt exemplarisch, wie wichtig die Europäische Union ist und die gemeinsam vereinbarten Werte und Kriterien. Das sind eben nicht deutsche Kriterien, nicht deutsche Erwartungen, sondern die Kriterien, die für ganz Europa gelten. Und insofern ist es eben auch keine deutsche Politik Polen gegenüber, sondern die der europäischen Institutionen. Das ist ganz wichtig. Wir sollten uns größtmögliche Mühe geben, das Verhältnis weiterzuentwickeln unter den gegebenen Umständen und eben an unserer Freundschaft und Partnerschaft und dem Willen dazu keinen Zweifel lassen. Auch unter schwierigen Umständen.
Vielen Dank, Herr Abraham.
Gern geschehen.
Wie sich das deutsch-polnische Verhältnis nach Amtsantritt von Polens neuem Präsidenten Karol Nawrocki gestalten könnte, darum ging es im Gespräch mit Knut Abraham, dem Polenbeauftragten der Bundesregierung. Karol Nawrocki zieht am Mittwoch, den 6. August, in den Präsidentenpalast in Warschau ein. Darüber berichtet dann selbstverständlich unser Polen-Korrespondent Martin Adam. Und auch das 49. Kapitel des Podcasts In Polen beschäftigt sich mit Nawrocki, steht schon jetzt in der ARD-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Matthay.
Matthay fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.